Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Das sind die Themen des Tages. Mein Name ist Nico Heimer. Los geht's. Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten immer zur Mitte der Woche, meine lieben Freunde. Wie geht's euch dann? Habt ihr alle die Länderspielpause verdaut? Ist ja offiziell, läuft sie ja nur noch ein, zwei Tage, auch wenn die Länderspiele rum sind. Direkt mal der Disclaimer vorneweg. Ich habe, glaube ich, nur eine DFB-Frage, die machen wir auch direkt am Anfang. Weil ich glaube, es wurde jetzt genug darüber geredet. Es gibt natürlich auch trefflich zu diskutieren beim Thema deutsche Nationalmannschaft. Und ansonsten, was gibt's zu erzählen? Von mir nichts eigentlich. Chilliges Wochenende gehabt, eigentlich ganz angenehm, mal natürlich keinen Bundesligaspieltag zu haben. Und das habe ich dann auch genutzt, um richtig krank zu werden. Hab das dann so das Wochenende quasi zelebriert. Und jetzt sitze ich wieder hier und beantworte eure Fragen, die ihr am besten im Calcio Berlin YouTube-Post stellt. Beim YouTube-Post, nicht im Community-Tab, das heißt nicht mehr so. Und dann könnt ihr Fragen stellen wie die von Jonas E. 1498. Und dann kann es auch passieren, dass ich die Frage einfach kürze, weil ich sage, wir haben heute viel zu tun, wir haben gute Antworten und deshalb können wir die Ursprungsfrage nicht ganz beantworten, sondern machen nur Folgendes. Moin, welche Spieler könnten deiner Meinung nach durch gute Leistungen auf den WM-Zug aufspringen? Ja, und ich finde nämlich, und der zweite Teil der Frage war, wer könnte die Baustellen beim DFB nach der WM dann langfristig lösen? Aber da würden wir dann so weit vorweggreifen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass im März 2026 Post-WM-Content nicht so super spannend ist. Und deshalb gucken wir darauf, was dieses Jahr noch passieren könnte und bedanken uns beim Jonas für die super Frage. Und ich habe das Gefühl, dass so Nagelsmann schon natürlich mit seiner Kaderpolitik so einige Türen einfach zugeschlagen hat. Ne? Ziemlich heftig zugeschlagen und vielleicht auch zum Teil so ein bisschen, ja, vielleicht, wo man sich fragt, weiß gar nicht, ob das so nötig war, ob es da so unglaublich viele Kandidaten gibt, dass man das hätte machen müssen, aber so ist es nun mal. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht, ich habe euch ein paar Namen mitgebracht, einfach so die ersten, die mir eingefallen sind, mit keinerlei Anspruch auf Richtigkeit, einfach nur ein paar Namen, von denen ich dachte, über die müsste man nochmal kurz reden. Ich habe keine Torhüter dabei, weil da ist ja wirklich ein bisschen gewürfelt hinter Oliver Baumann. Also, der erste Name, über den wir reden müssen, Said Elmaler. Für mich ist einer der Verlierer der Länderspielpause und dafür konnte er natürlich selbst gar nicht so richtig viel. Aber wir wissen jetzt, Florian Wirtz soll sein Spiel vom linken Flügel aufziehen. Also von genau der Position, wo auch Said Elmaler spielen würde. Nun ging es ja bei Said Elmaler niemals um ein Startelf-Mandat. Aber wir wissen eins, Wirtz startet da und hinter Wirtz präferiert der Bundestrainer ganz eindeutig einfach ein anderes Profil. Und das ist ja auch in Ordnung. Keine Ahnung, Richtung Kevin Schade zum Beispiel. Wir wissen ja auch, Maxi Bayer kann da links spielen. Oder ein Chris Führich. Und deshalb mein Call für Said Elmalers WM-Chance. Ich glaube, der könnte noch 6 Scorer sammeln. Dann hätte er eine Debütsaison als 19-Jähriger mit 20 Scorern und wäre nicht dabei. Führichs beste Saison, über 1000 Minuten mehr als Said Elmaler. Aktuell sind 15 Scorer. Aber so ist es nun mal und das scheint entschieden. Nächster Name ist Nicolò Tresoldi. So, retrospektiv immer leicht zu sagen, aber Tresoldi wäre einer gewesen, den man sich eigentlich vielleicht nochmal hätte angucken können diesen März. Oder auch hätte angucken müssen. Aus verschiedenen Gründen, denn ja, er ist natürlich ob der Herkunft seines Papas für Italien spielberechtigt, aber wegen der Herkunft seiner Mutter, eben auch für Argentinien. Und die haben jetzt auch noch Interesse angemeldet. Da ist es hinter Julian Alvarez stand jetzt nicht unglaublich dicke im Mittelsturm. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich halte das Szenario, dass Tresoldi sich für eine andere Nation entscheidet, für so realistisch wie seit Monaten nicht oder vielleicht noch nie. Denn ich glaube, es gibt zwei Nationen und ich nehme das hier am Dienstag auf. Ich weiß nicht, wie Italien heute Abend spielen wird. Aber es gibt zwei Nationen, die wahrscheinlich wir werden sehen, bei einer WM dabei sind, die Bock auf den Jungen hätten, die ihn eventuell schon diesen Sommer mitnehmen werden. Und dann würde man einen Spieler verlieren, dessen Profil dem DFB sehr gut zu Gesicht stünde. Und deshalb wäre mein Call bei Trezoldi, der wird vorläufig nominiert für den WM-Kader, macht ein Testspiel oder zwei und darf dann wieder abreisen. Wir werden es aber erleben. Jonathan Burkhardt ist die Chance, glaube ich, bei null inzwischen oder fast bei null. Sein Weg in die Nationalelf wäre über unerbittliches Scoring gewesen, so wie er es ja zu Saisonbeginn auch gezeigt hat. Dann aber die Verletzung, jetzt unter Riera einfach noch nicht wieder in die Spur gekommen. Und da würde ich sagen, die Verletzung und die Form oder die daraus resultierende schlechte Form haben ihn die WM-Chance gekostet. Dann Philipp Treu, so ein bisschen der Geheimfavorit für eine Nominierung, weil es halt einfach eine RV-Vakanz gibt hinter Joshua Kimmich. Ich finde, dass die Leistung von Wagnermann jetzt die Diskussion eher wieder aufgemacht hat, als sie geschlossen hat. Und ich glaube aber, dass Treu am Ende irgendwie keine Chance hat. Das athletische Profil, die Endgeschwindigkeit, das fehlt so ein bisschen. Und dann hättest du einen zweiten Außenverteidiger hinter Joshua Kimmich, der wiederum nicht mit der herausragenden Geschwindigkeit glänzt. Und ich glaube, das ist dann einfach schwierig. Ich glaube, da braucht man schon auch einen, der das dann könnte. Der nächste Name ist Jan-Aurel Bissek. Und wenn Nagelsmann Dreierkette spielen lassen würde, dann glaube ich, wäre er dabei. Ist inzwischen gesetzt bei Inter, ist richtig gut in Form, also wirklich richtig gut. Ist wahrscheinlich fast der formstärkste deutsche IV derzeit. Aber spielt da eben die LIV in der Dreierkette, RIV in der Dreierkette. Und ich glaube nicht, dass es für ihn in den DFB-Kadern einen Weg gibt, werden Zweierkette gespielt wird und Zweier IV gespielt wird. Und das ist nun mal einfach so, so wird's gespielt. Und deshalb wäre mein Call bei Jan-Aurel Bissek, dass auch der ein Kandidat wäre für vorläufig nominiert, am Ende nicht dabei. Und ich kann es dann auch nachvollziehen, weil ich glaube, da gibt's einfach andere Namen gerade, die auf dieser Position auch spielen könnten. Und dasselbe gilt dann auch für Finn Jeltsch und Karim Koulibaly. Beide einfach noch schlicht zu jung. Nagelsmann muss eh so ein bisschen aufpassen, weil einige der jungen Leute einfach extrem in diese Mannschaft reindrängen, dass man so ein bisschen die Balance hält, auch wenn wir das alle nicht sehen wollen und ich selber da auch ein Motzkopf bin, aber mit nur Teenagern gewinnst du eine WM nicht. Jeltsch, Koulibaly, beide noch zu jung. Brian Gruder erfüllt eigentlich das von Nagelsmann beschriebene Profil, wenn es um die Leroy Sané-Diskussion ging, sehr, sehr gut, ist zuletzt auch gut in Form, hat natürlich die Hälfte der Saison quasi keine Rolle gespielt. Ich glaube, der müsste richtig glänzen. So richtig der beste Spieler, zweitbeste Spieler bei Leipzig sein in einem tollen, tollen Endspurt, damit der noch eine Chance hätte. Und es würde, glaube ich, dann zwangsläufig eine Entweder-Oder-Diskussion sein mit Lennart Kahl oder Leroy Sané. Wollen wir mal gucken, was er Sané in den nächsten Wochen zeigt bei Gala. Uedraogo wäre in meinen Augen brutal spannend gewesen und ich glaube, wegen dieses Profils von guter Technik, 1,90 plus, guter Fernschuss, guter Athletik, ein Spieler gewesen, der irgendwie in den Kader gekommen wäre, aber die Verletzungen, die ihn ja schon in der Vergangenheit viel, viel Zeit gekostet haben, kosten ihn auch hier alle Chancen, fürchte ich. Vorletzter Name ist Nadim Amiri. Ich glaube, dass Julian Nagelsmann Nadim Amiri schätzt. Und durch die ja vermutlich jetzt doch längere Verletzung von Felix Metscher dürfte da nochmal Bewegung reingekommen sein oder reinkommen. Aber mein Bauchgefühl ist, dass Stiller ein Gewinner ist dieser Länderspielpause. Ich meine, er war ja ursprünglich nicht mal für den Kader geplant. Pascal Groß scheint einfach ein Liebling zu sein vom Bundestrainer. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du halt 100% bekommst, weißt, was du bekommst und auch weißt, was du nicht bekommst. Und ich würde behaupten, Nadim Amiri, auch mit den Verletzungen, Außenseiterchancen aktuell. Und der letzte Name ist Riedle Baku, Ex-Mainzer, aktuell Leipzig. Zwei Scorer im November, also bei diesem guten Lehrgang war er ein elementarer Teil, ist von der Rechtsverteidigerposition ein richtiger Ankurbler, einer, der Dampf machen kann. Hat in Leipzig aktuell noch die Nase vor Benny Henrichs, weiterer deutscher RV, aber es wackelt so ein klein bisschen. Also Henrichs kommt da auf jeden Fall immer besser ran nach seiner schweren, schweren Verletzung. Ich könnte mir fast vorstellen, dass einer von den beiden den Sprung noch macht. Ich weiß nicht, wer es sein wird, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, Baku oder Henrichs sind dabei. Und damit lassen wir, glaube ich, alle aktuellen Fragen zur deutschen Fußballnationalmannschaft hinter uns und gehen weiter mit Fragen zur deutschen Fußballnationalmannschaft aus der Vergangenheit. Die Frage kommt von Prinz Riese 10 und sie lautet wie folgt. Gute Nico, der DFB hatte immer großartige Stürmer. Müller, Völler, Klinsmann, Klose. Ein Weltklasse-Neuner konnte aber nie ganz das Potenzial in der DFB-Elf erreichen. Mario Gomez. Würde uns sein Spielstil und seine Klasse aus 2007 bis 2014 heute weiterbringen und hätte er mit seiner Prime in einer Post-Klose-Ära noch erfolgreichere Nationalmannschaftskarriere gehabt. Denn er hat ihm anders als im Verein häufig den Rang in der Nationalmannschaft abgelaufen. Grüße aus dem Venedig-Westfalens. Liebe Grüße, ich versuche gar nicht. Es ist so hart, wenn jemand das zu mir sagt, dann will ich unbedingt raten. Aber ich habe wirklich gar keine Ahnung. Naja, Venedig-Westfalens. Da müsste man erstmal so genau wissen, was alles zu Westfalen zählt, ne? Komm, lass mal stehen. Lass mal stehen von Prinz Riese. So, Mario Gomez. Für die jüngeren Zuschauer, die Mario Gomez nicht mehr gesehen haben, zwischen 2007 und 2014 war Gomez einer der komplettesten klassischen Mittelstürmer auf diesem Planeten. Brillantes Timing in seinen Läufen, das war wirklich immer Peak Mario Gomez. Abschlussqualität auf Top-Niveau, sehr, sehr gut in der Luft, super Positionsspiel. Und wenn ich das so erzähle, klassischer Neuner mit diesen Stärken, dann fehlt eine Sache, so ein klein wenig, und das ist die mitspielende Komponente. Und die ist eine der allergrößten Stärken eines Miroslav Klose gewesen. Und das ist tatsächlich auch schon so ein bisschen die Antwort, warum es beim FC Bayern wurde pro Mario Gomez entschieden. Und er hat dort übrigens Saisons gespielt mit 28, 26 Bundesliga-Toren, also richtig massiv. Ich glaube, er hat in einer Saison 26 Bundesliga-Tore, 11 Champions-League-Tore. Da ging er wirklich in Richtung 40 Tore für den FC Bayern München in einer Saison. Und der Blick auf Mario Gomez, wenn wir heute auf seine Karriere und den DFB schauen, der ist natürlich, ja, wegen Miroslav Klose und dessen moderneren Profil, aber auch wegen Mario Gomez Pech so ein bisschen eingefärbt. Denn Miroslav Klose spielt 13-14 auf dem Weg zur Weltmeisterschaft eine der schlechtesten Saisons seiner Profikarriere. Er ist da bei Lazio und macht 7 Tore, 5 Vorlagen in 25 Serie A-Spielen, 1 Tor in der Europa League. Und das ist für Miroslav Kloses Verhältnisse, 14 Scorer, natürlich nicht unglaublich viel. Aber Mario Gomez ist fast die gesamte Spielzeit verletzt und kriegt dann im Mai den Anruf vom Bundestrainer und äußert sich dann auf Facebook wie folgt. Nun also auch die WM, ein Anruf vom Trainer, der schmerzt. Die hässlichste Saison meiner Karriere endet mit einem weiteren Rückschlag. Und Jogi Löw sagt, er hat nur 280 Minuten gespielt. Ich war der Meinung, dass er nicht in der Lage ist, bei der WM körperlich zu bestehen. Und das inkludiert ja auch, dass wenn er wirklich fit gewesen wäre und Mario Gomez hatte in dieser Zeit unglaubliche Verletzungen zu kämpfen, wäre er wahrscheinlich dabei gewesen. Dann wäre die erste Option hinter Klose gewesen, dann wäre er heute Fußball-Weltmeister und ich glaube, dann würde man da gar nicht so drauf gucken. Gomez in der aktuellen Nationalmannschaft. Er würde natürlich helfen, weil einfach diese Abschlussqualität ein bisschen das ist, was fehlt. Es gibt Spieler, die haben. Das sind entweder Spieler, die nicht so wohl gelitten sind oder Spieler, die noch ein bisschen jung sind. Aber Prime Mario Gomez mit dieser Qualität würde der deutschen Nationalmannschaft helfen. Aber der Bundestrainer entscheidet sich nicht von allen Stürmern, die er zur Auswahl hat, für Kai Havertz, weil er einen reinen Knipser vorne drin haben will. Ja, weil Havertz ist wirklich alles außer ein Knipser. Das ist seine größte Schwäche. Also ganz im Gegenteil, er ist kein Knipser. Und das bedeutet also auch, das Profil Mario Gomez wäre auch jetzt gerade kein Stammspieler. Das muss man ganz klar so sagen. Er wäre aber ein sehr, sehr guter Joker. Er wäre 100% dabei. Da müssen wir nicht drüber reden. Und er würde dieser Nationalmannschaft auch gut tun. Aber ich glaube, das, was Mario Gomez Nationalmannschaftskarriere limitiert hat, das ließe sich nicht beheben, indem man ihn in die heutige Zeit hebt. Das hätte eher in der Vergangenheit passieren müssen. Mario Gomez in den 90er Jahren, da glaube ich, reden wir nochmal ganz, ganz anders über diesen Jungen retrospektiv. Und deshalb also auch, ich glaube nicht, dass er in einer Post-Klose-Ära eine bessere Nationalmannschaftskarriere gehabt hätte. Ja, ich glaube, er würde der aktuellen Nationalmannschaft helfen. Und ja, ich stimme dir zu, er war auf seinem Peak ein Weltklasse-Neuner. Nächste Frage kommt von Nikon Reinhold 3317. Gut, Nico, gefühlt hat sich das Scouting der Bundesligisten in letzter Zeit extrem auf den europäischen Raum reduziert. Liegt es daran, dass Bundesligisten sich herausnehmen, zu groß für kleinere Fußballländer zu sein, oder weil gerade die Franzosen und Engländer so stark in Talentförderung geworden sind, dass man nicht weiter als bei dem Nachbarn schauen braucht? Gerade am Beispiel Japan finde ich diese Entwicklung eindimensional und man verpasst große Chancen, um absolute Rohdiamanten zu sehr günstigen Konditionen zu entdecken. So. Also, der Eindruck vom Fragesteller, dass das Scouting der Bundesliga sich zuletzt stärker auf Europa konzentriert, der ist tatsächlich haltbar. Also, das ist statistisch belegbar. Nicht in Extremen, so, das hat sich jetzt nicht unfassbar massiv verschoben, aber es hat sich verschoben. Und der Grund oder die Gründe sind schon ein bisschen in der Frage mit drin, aber ich würde gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Es ist ein bisschen zu pauschal jetzt in der Frage, denn Clubs scouten weiterhin global und haben auf gar keinen Fall die Haltung, dass man zu groß ist für irgendwelche Ausbildungsländer. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die allermeisten Bundesligisten wissen sehr, sehr genau, dass sie eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, eine reine Ausbildungsliga für die Premier League sind. Dass man nach England, nach Frankreich guckt, nach Dänemark immer mehr schaut, generell nach Skandinavien immer mehr schaut, das hat einfach Gründe der Risikosteuerung und der Risikominimierung. Ich will jetzt nur gucken, dass ich alles, was ich mir aufgeschrieben habe, hier richtig rüberbringe. Spieler aus Europa sind einfacher zu bewerten. Diese Ligen sind alle datenmäßig komplett erschlossen. Die Datensätze sind bekannt. Man weiß ganz genau, wie die zu lesen sind, welcher Datenanbieter was bedeutet. Das sind Spieler, die in Europa schon unterwegs sind. Die sind natürlich schneller und einfacher zu integrieren und bewegen sich dann in einem neuen Umfeld, das nicht super fremd von der Kultur ist. Und gerade in einer Liga, die eben weiß, ja, wir sind diese Ausbildungsliga, von der ich gerade sprach, wir haben nicht das Geld für die Premier League, da ist eben eine Planbarkeit und eine Risikominimierung umso wichtiger. Und dass es ausgerechnet England und Frankreich sind, das liegt, und das hat der Nikon schon sehr, sehr gut erkannt. Ja, es liegt daran, dass zum Beispiel die Ligue 1 oder die Ligue 2 und was auch immer darunter noch kommt, seit Jahren eine unglaubliche Menge an großen Top-Talenten herausbringt, die ja auch erschwinglich zu haben sind. Es ist ja kein unglaublich teurer Verkaufsmarkt. Und die Flop-Ratio aus Frankreich ist einfach super gering im Verhältnis dazu, was man zum Beispiel in Brasilien holen könnte, was man zum Beispiel in Argentinien holen könnte. Und für Bundesliga-Clubs, die eben nicht diese finanzielle Power haben, bedeutet das einfach, dass sie wissen, dass sie ziemlich sicher davon ausgehen können, ein Spieler, den wir holen aus England, Frankreich, Skandinavien, der wird hier nicht komplett verbrennen. Ja? Der hat europäischen Fußball gelernt, der weiß, wie die europäische Kultur ist, weil das klingt immer so blöd, europäische Kultur. Was ich damit meine, ist einfach, es ist natürlich ein anderes Leben hier als zum Beispiel in Südamerika. Alleine das Wetter. So, irgendjemand muss ja halt sagen, so ist das jetzt fünf, sechs Monate. Wenn du aus Brasilien hier rüberkommst, aus einem warmen Klima, und dann plötzlich hast du zum ersten Mal in deinem Leben richtig krassen Winter, das macht was mit dir. Das ist nicht einfach. Und da hilft es, wenn Spieler das schon kennen. Und zum Punkt Japan, ich würde eigentlich sagen, dass der japanische Markt gerade immer und immer mehr und mehr erschlossen wird. Und also es ist für mich kein ungenutzter Markt mehr, ganz im Gegenteil. Ich finde, neben Frankreich und eben Skandinavien ist Japan für mich einer der Märkte, bei denen ich ganz klar sagen würde, der wird gerade mehr und mehr erschlossen. Da gucken die Leute mehr und mehr hin. Und was es da eben auch gibt, und das ist halt ein Soft-Faktor oder nicht so richtig belegbar, aber ich würde behaupten, die Flop-Ratio aus Japan ist relativ gering in den letzten Jahren von Transfers, die nach Deutschland kommen, sind relativ viele, glaube ich, aufgegangen. Und manche sind natürlich spektakulär aufgegangen. Angefangen mit Shinji Kagawa, Litz Doan und jetzt dann dazwischen Daichi Kamada, und jetzt wird der nächste Sano sein bei Mainz 05. Und ja, ich glaube, da ist einfach die Antwort dann auch drin. Es ist weniger geworden, es ist eurozentrischer geworden, und das liegt aber eben daran, dass du einfach deine Fehlerquote sehr gering halten kannst und trotzdem mit viel Gewinn verkaufen kannst, was dann auch wieder ein bisschen daran liegt, dass wir natürlich in der Premier League die Perversion erreicht haben, dass die völlig bereit dazu sind, Spieler abzugeben für kleines Geld und denselben Spieler für teuer Geld zurückzukaufen, nur weil ihn jemand anderes ausgebildet hat. Mansu92 mit der Frage: Verstehst du Nico Schlotterbeck? Ja. on point, die Frage. Ich glaube, ich verstehe, was er macht. Ich finde es nicht gut. Ich finde, er nutzt den personellen Umbruch, der beim BVB stattfinden musste und stattfindet, um die eigene Agenda so ein bisschen zu pushen, um sich selbst mehr Zeit zu gewähren, um dann ultimativ, mein Bauchgefühl, weiterhin dem Verein so ein bisschen den Dolch in den Rücken zu jagen. So, was passiert? Gestern nach dem Spiel gegen Ghana, ich nehme am Dienstag auf, hat Florian Plettenberg, Junge, ich bin einfach so chronically online, dass ich quasi nur noch den Usernamen wusste. Ihn darauf angesprochen, Nico Schotterbeck, dass er ja kurz davor stünde, beim BVB zu verlängern. Die Meldung ging ja in den letzten Tagen so ein bisschen rum. Und daraufhin sagte er, ich muss das klar dementieren, so weit sind wir leider nicht. Er sei eher verwundert über die Berichterstattung. Ich hätte wahrscheinlich eine Entscheidung in den nächsten Wochen getroffen. Ich habe lange mit Sebastian verhandelt. Er ist jetzt nicht mehr da. Die Ausgangslage hat sich dadurch verändert. Da muss ich schauen. Ich werde mit Ole die Gespräche führen, aber es ist noch nicht so weit. Das ist jetzt blöd für die BVB-Fans, aber es ist auch keine einfache Situation für mich. Und dass es keine einfache Situation für ihn ist, das glaube ich. Also ich meine, wir reden da wahrscheinlich darüber, dass der Junge einen Vertrag unterschreiben kann, der irgendwo um die 50 Millionen Euro dotiert ist. So viel wird er nie wieder auf einem Stück Papier unterschreiben, dass er das zugesagt bekommt. Und trotzdem finde ich halt nur, weil ich die Spielerseite nachvollziehen kann, muss ich das nicht gut finden. Und ich sage jetzt Folgendes. Der BVB hat ihm ganz offensichtlich den roten Teppich ausgerollt. Topverdiener. Ich glaube, der bestdotierte BVB-Vertrag aller Zeiten. Ich gehe stark davon aus, dass er mindestens die Vizebinde von Julian Brandt übernehmen würde im Sommer. Die Champions League ist eingesackt. Und jetzt zu sagen, Kehl ist weg und das macht jetzt alles ein bisschen schwieriger für mich, das klingt mir schon sehr nach Einwand. Er hat es ja nicht ganz so gesagt, er hat gesagt, ich habe lange mit Sebastian verhandelt, jetzt ist die Situation quasi eine andere, aber das Ergebnis ist ja dasselbe. Du hältst den Verein weiterhin. Und das, nachdem sehr, sehr klar ausformuliert worden ist, was auf dem Tisch liegt. So, und für mich fühlt es sich einfach ganz stark danach an, dass da jemand guckt, was machen, und allen voran denke ich da an Liverpool auf der Trainerbank und was macht Real Madrid im Sommer auf der Trainerbank und suchen die vielleicht einen Linksfuß, der sehr, sehr stark im Spielaufbau ist. So fühlt es sich für mich an. Und wenn er dann mit einem dieser Vereine verhandelt, dann wird es ihm halt auch sicherlich nicht schaden, wenn er sagen kann, der BVB bietet mir 14 Millionen Euro im Jahr und dies und das und jenes. Ja? Also ich habe einfach mehr und mehr das Gefühl, dass er den BVB als Druckmittel benutzen will oder schon benutzt, ohne die Intention zu haben, zu verlängern. Und das ist ja in dem Business völlig in Ordnung. Ich finde es persönlich nicht gut, das Business erlaubt das aber. Ich würde vom BVB wirklich eigentlich fast wünschen, dass Ole Burg da hingeht und sagt, ganz offiziell, hier, ich bin der neue Mann beim BVB, selbes Angebot liegt auf dem Tisch. Du weißt ja, was du hast. Es liegt auf dem Tisch. Ich würde eine klare Deadline ihm geben und ich würde irgendwann sagen, ey, niemand ist größer als Borussia Dortmund. Dieser Verein bestand ein Jahrhundert, bevor du hierher gekommen bist. Wir waren ein Gigant, bevor du hierher gekommen bist. Wir sind ein Gigant, wenn du hier weg bist. Und wenn er das nicht will, dann sind wir, Borussia Dortmund, nicht länger Teil deiner Verhandlungsmasse. Dieser Club hat alles gegeben, hat dir alles hingelegt, mehr geht nicht und entweder du nimmst es oder du lässt es jetzt bleiben. Und ich weiß natürlich, dass der Spieler Nico Schotterbeck als Asset viel zu viel wert ist, um dem jetzt einfach eine Pistole auf die Brust zu setzen, aber so würde es mir als BVB-Fan gehen. Das würde ich mir einfach wünschen, dass man einfach nur sagt, was willst du? Was willst du? Du hast das Angebot von Kehl noch gesehen. Das liegt immer noch auf dem Tisch. Unterschreib's jetzt, du hast eine Woche Zeit. Und wenn nicht, gute Reise. Und ja, das ist ja Teil dieses Geschäfts. Und er wird immer wieder gefragt. Und ich wundere mich sehr, wo dieses Narrativ hergekommen ist, dass es dann plötzlich hieß, es ist kurz davor. Wer hat das lanciert? Woher kam diese Information? War es vielleicht kurz davor mit Sebastian Kehl? Wenn ja, rückt das natürlich diesen Abschied nochmal in ein anderes Licht. Dann würde man ja fast zynisch sagen wollen, hätte man ihn noch eine Woche gehalten, dass er das Ding mal eingesackt hätte, hätte man ihn immer noch feuern können. Wenn aber nichts davon wahr ist, dann hat Plettigo sich das einfach ausgedacht oder hat irgendjemand da was suggeriert. Also es ist eine interessante Gemengelage. Meine Einschätzung wäre wirklich, Schlotterbeck ist auf dem Weg raus. Und mir gefällt es nicht, wie er den BVB da als Sprungbrett und Verhandlungsmasse nutzt. Kramaro, 39, mit der Frage, gute Nico, wer wäre auf dem Mount Rushmore dieser Vereine? So, Freunde, und jetzt, wenn ihr euch hier hintergangen fühlt, wenn ihr sagt, hier fehlt einer, was macht der Junge da? Dann rein in die Kommentare, wir lösen das gemeinsam auf. Wir wollen den Mount Rushmore, das bedeutet vier Spieler vom FC Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, HSV, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, VfB Stuttgart. Liebe Grüße an Kramaro 39 nach Madrid. So, der HSV, Uwe Seeler, Manni Kals, Felix Magath und Horst Rubrech. Das wär meine vier. Charlie Dörfel könnte man noch nennen. Ernst Happel, wenn wir Trainer machen, machen wir aber nicht. FC Bayern, super, super schwierig natürlich. Also, zwei sind gesetzt. Beckenbauer, Hoeneß, oder? Sind wir uns einig, die sind gesetzt. Jetzt sage ich euch ein paar Namen, okay? Lothar Matthäus, Sepp Maier, Manuel Neuer, Oliver Kahn, Thomas Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller, Philipp Lahm. Für mich, eigentlich würde ich fast sagen wollen, also mindestens einer aus der neueren Generation müsste da rein. Ich finde übrigens, man kann Bastian Schweinsteiger hier auch noch erwähnen. Ich sage, dritter Name, tatsächlich noch ein weiterer Throwback-Name, weil die Jungs haben eben das Fundament des modernen FC Bayern gelegt, Gerd Müller. Und mein vierter Name ist Thomas Müller. Mein Gefühl ist, dass Thomas Müller, weil der spielt ja jetzt gerade noch und deswegen ist man auch nicht bereit, das zu sagen, aber Thomas Müller ist doch wirklich 10 von 10 Clublegende. Also für mich ist er einfach auf Augenhöhe mit diesen anderen Namen. Man hätte Philipp Lahm definitiv nehmen können, aber ja, das sind meine vier. Gerd Müller, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer und Thomas Müller. Eine der schwersten Entscheidungen steht beim BVB an. Einer ist klar, Michael Zorc, ganz oben drauf. Und dann, ich lese euch wieder Namen vor. Matthias Sammer, Stefan Chapuisat, Marco Reus, Manfred Burgsmüller, Andreas Möller, Mats Hummels, Lars Ricken, Roman Weidenfeller, Lothar Emmerich, Sebastian Kehl, Stefan Reuter. Boah. Also, und das könnte Recency Bias sein. 2001 Meister geworden und die Klopp-Meisterschaften mitgenommen, Sebastian Kehl ist für mich Teil dieses Mount Rushmore. Dann ist jetzt schon die Frage, was machen wir, brauchen wir noch einen aus dieser Generation? Wenn nicht, sagen wir Haken hinter Weidenfeller, Haken hinter Mats Hummels, gute Reise war, ihr seid hier Honorable Mention mäßig dabei. Ich sage, wir nehmen jetzt Marco Reus noch mit. Für mich ist Marco Reus in meiner Wahrnehmung eine größere BVB-Legende als beispielsweise Mats Hummels. Und dann ist die große Frage, wer ist der Vierte? Und ich gehe, glaube ich, mit Stefan Reuter. Aber da bin ich auf die BVB-Fans gespannt. Kann ich wirklich gar nicht einschätzen. Ich tue mich da wirklich schwer. Aber ich gehe mit Reus, Kehl, Reuter und Zorc. Schalke. Auch nicht einfach gewesen. Shortlist. Gerard Asamoah, Klaus Fischer, Ernst Kuzorra, Olaf Thon, Mike Büskens, Klaus Fichtel, Benedikt Höwedes, Ingo Anderbrügge. Ich hatte über Stanley Buda noch nachgedacht. Aber meine Antworten. Klaus Fischer, Ernst Kuzorra, Olaf Thon, Klaus Fichtel. Auch da, liebe Schalker, gerne in die Kommentare. Fühlt sich fast so an, als würde ich jemanden vergessen. Wollt ihr Raoul auf Mount Rushmore haben? Ist okay für mich. Gladbach, das sagt jetzt viel aus über, ja, wann da die großen Zeiten waren. Günter Netzer, Jupp Heynckes, Berti Vogts und Rainer Bonhoff. Das sind sie. Für mich zumindest. VfB Stuttgart. Hier kommen die Honorable Mentions. Jürgen Klinsmann, Mario Gomez, Krasimir Balakov, Fritz Walter. Wer ist dabei? Guido Buchwald, Karl Allgöwer, Karl-Heinz Förster und, weil er dabei war bei der Meisterschaft, Kakao. Ich verstehe jeden, der sagt Balakov über Kakao zum Beispiel. Klinsmann über Kakao. Ist in Ordnung für mich. Aber ich fand irgendwie, Kakao hat hier einen Shout. Der 1. FC Köln geht mit Lukas Podolski, Dieter Müller, Wolfgang Overath und Toni Schumacher. Finde ich gut, oder? Gibt noch ein paar. Jonas Hector wäre noch einer von den jüngeren Leuten. Pierre Libarski wäre einer, der mir einfiele, aber finde ich eigentlich in Ordnung. Und dann ist nur noch Eintracht Frankfurt offen. Und da gehen wir mit und am Ende lässt sich's fast nicht anders verargumentieren. Meine beiden Honorable Mentions sind Bernd Nickel und Okan Nikolov. Und meine vier Namen sind natürlich der treue Karl-Heinz Charlie Körbel, Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein und Alex Meyer, Fußballgott. Selbstverständlich ist auch der mit dabei. Philipp ZDS mit der Frage, grüß Gott, was sind die Top 5 Calcio Berlin reagiert auf All-Time, die ihr gerne gedreht hättet? Beispielsweise darauf zu reagieren, dass der Daumen-Kokain-Skandal sich bestätigt hat. Liebe Grüße aus der Stadt mit den meisten Hochhäusern in Deutschland. Naja, das wird natürlich jetzt irgendeine Stadt sein, wo irgendein ambitionierter Architekt einmal so eine Hochhaussiedlung hingezimmert hat, ne? Ja. Tja. Stadt mit den meisten Hochhäusern in Deutschland. Also zuallererst mal kann man sagen, dass wir Christoph Daum sofort gemacht hätten. Das wäre ganz, ganz klar. Übrigens hier, die Stadt mit den meisten Hochhäusern ist laut Google Frankfurt. Also dann, da wäre ich wohl noch selbst drauf gekommen. Christoph Daum wäre hier einfach dabei. Das wäre legit Top 5 hier dabei. Wir würden Folgendes machen. Und ich habe die Jungs gefragt. WM-Titel 2014. No-brainer. Das ist der prägendste Titel unserer Generation. Den hätten wir super gerne gemacht. Kopfstoß Sisu 2006. Junge, das wäre geil gewesen. Ich weiß, dass ich da unpopulären Scheiß geredet auf jeden Fall. Wembley-Tor. Junge, komm. Also Vorreiter der England-Abneigung im Fußballkontext. Das hätte ich super gerne gesehen. Ich hätte Gift und Galle gespuckt. Und dann... Also, das waren jetzt meine drei WM-Titel, Zidane-Kopfnuss, Wembley-Tor. Und jetzt kommen jeweils zwei von Niklas und Krüge. Niklas hätte gerne die Tuchel-Entlassung vom BVB kommentiert. Nachvollziehbar, war eine wilde Nummer damals, nach dieser brutalen Saison. Und, wenig überraschend, das EM-Finale 92. Und Krüge, auch beides nicht überraschend, aber beides sehr gut, hätte gerne auf den Raúl-Transfer zu Schalke 04 reagiert. Und auf die Verpflichtung von Pep Guardiola als Trainer des FC Bayern München. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Also, Calcio Berlin reagiert auf das Wembley-Tor. Wäre doch nice. Calcio Berlin reagiert auf EM-Finale 92, Danish Dynamite, 6000 Rückpässe. Kann ich mir vorstellen. Also, gute Frage. Die nächste Frage kommt von Bombardier 2182. Gute Nico. Die Euphorie zum Amtsantritt von Riera scheint mittlerweile verflogen zu sein und erste Stimmen werden laut, dass sie nächste Saison mit einem anderen Trainer angegangen werden soll. Was sind die Gründe dafür? Wie ist deine Meinung dazu? Beste Grüße aus der grauen Stadt am Meer. Husum. Ja, gute Frage und eine Frage, die natürlich seit einigen Tagen so ein bisschen rumwabert. Und ich habe dazu mit Christopher Michel gesprochen, der in meinen Augen weiterhin der beste Journalist im Kontext Eintracht Frankfurt ist. An dieser Stelle folgt Christopher Michel überall, wo ihr ihn finden könnt und vor allem Absolut Eintracht oder guckt euch mal um, es gibt zum Beispiel auch Absolut Gladbach etc. Da findet ihr immer etwas zu eurem Verein. Wirklich große Empfehlung von ihm und viele der Sachen, die ich euch jetzt erzähle, kommen aus seiner Richtung und decken sich auch mit dem, wie ich es wahrnehme. Also, Albert Riera kommt zur Eintracht und als man ihn geholt hat, war schon ganz klar die Idee, dass man einen Gegenentwurf zu einem eher ruhigen, manchmal unglücklichen Kommunikator Dino Toppmöller wollte. Und ja, hat man bekommen, würde ich sagen. Also man hat jemanden bekommen, der lautstark ist, der vorangeht und der natürlich seinen Maul aufreißt. Und der früh gesagt hat, I will change everything, even the throw-ins. Hat gesagt, dass Spieler für ihn vom Balkon springen würden und was nicht und dies nicht. Und mit Sicherheit geht manchmal mit der Translation Englisch-Deutsch ein bisschen was verloren hier und da. Aber nach jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange es sind, 6 Wochen oder was, guckt man halt drauf und sagt, relativ klar und deutlich, dafür, dass das sehr, sehr markige Ansagen waren, sieht man doch noch etwas wenig. Warum? Naja gut, er hat zuallererst mal das gemacht, was passieren musste. Er hat diese Defensive stabilisiert. Und das hat er gemacht. Und also ich würde sagen, Nathaniel Brown, Collins, Aurel Amanda, Bahoya, haben alle ganz klar profitiert, jetzt schon von Riera. Die sind alle besser, als ich sie jemals bei der Eintracht gesehen habe. Und das ist viel wert. Er hat Elias Baum mehr eingesetzt, Luv Arov kommt zu seinen Einsätzen. Das ist völlig in Ordnung und das sind nicht zu unterschätzende Faktoren. Aber Es gibt eben vor allem medial, wichtige Einschätzung, wichtige Einschränkung, vor allem medial einen heftigen Gegenwind in den letzten Wochen. Und woher kommt der? Weil man bodenlosen Offensivfußball spielt. Bodenlos. Er hat es ganz klar geschafft, diese Defensive zu stabilisieren. Auch wenn Mainz jetzt nicht gut war, aber das liegt für mich auch fast dann eher an der personellen Zusammensetzung. So. Das Problem daran ist aber, wie gesagt, dass du nicht nur bodenlos offensiv spielst, sondern du hast gespielt gegen Pauli, Heidenheim und Mainz. Und das sind natürlich Mannschaften, wo du, und Mainz natürlich gerade in Topform, Pauli aufsteigen, das kannst du jetzt sagen, oh, haben wir Pech gehabt, wann wir die getroffen haben. Kannst aber auch sagen, ja, wir haben mal Champions League gespielt Anfang der Saison. Wir sollten die halt schrubben, egal wann und wo. Auch wenn wir natürlich, wie Riera selbst gesagt hat, ein Miracle gebraucht hätten, um in Mainz zu gewinnen. Und ich glaube halt, dass am Anfang konntest du dann sagen, bei den ersten ein, zwei Spielen, wo es halt offensiv so ein bisschen schläfrig wirkte, konntest du sagen, ja gut, Burkhardt verletzt, Usun verletzt, der verletzt, der verletzt. Die waren halt zuletzt wieder einsatzbereit oder mehr einsatzbereit. Und er hat sie nicht eingesetzt oder er hat sie, sage ich ehrlich, seltsam eingesetzt. Kalimuendo auf dem Flügel, Litz Doan im Zentrum, Hugo Larsson als tiefen Sechser, der da einfach nicht gut aussieht. Und Johnny Burkhardt kommt noch gar nicht in die Spur. Und das sind alle Spieler, die entweder bei der Eintracht oder zumindest in der Bundesliga in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass es sehr, sehr gut funktionieren kann. Und da wirkt es gerade so ein bisschen so, als könnte er sie nicht so 100% einsortieren. Aber das ist nach allem, was ich so höre, aktuell noch halt schon eher eine Mediengeschichte, die da eben drauf gucken und völlig zu Recht sagen, gut ist das nicht mit dem Ball. Und eine Sache ist auch klar, die Eintracht, ich mache ja gerne so Witze über Köln, dass das so ein volatiles Umfeld ist und die machen 1-0 und sagen, alles klar, wir gewinnen die Champions League. Und die Wahrheit ist natürlich, die Eintracht ist ähnlich in vielerlei Hinsicht. Und du kannst bei der Eintracht auch verlieren. Du kannst gewinnen, ist alles schön, du kannst aber nicht so langweilig Fußball spielen. Das mag man in Frankfurt einfach nicht. Du kannst nicht einschläfernden Fußball spielen. Und die Geschichte, dass Mario Götze jetzt gegen Mainz außen vor war, hat dann auch nicht geholfen. Mario Götze ist einfach Deutschlands goldenes Kind, solange der Fußball spielt. Und der hat eine gute Agentur, der weiß, wie man Geschichten, also nicht er per se, aber wenn Mario Götze mit irgendwas nicht zufrieden ist, dann wird das, glaube ich, schon relativ deutlich. Und man hätte einfach im Rahmen dieses Mainz-Spiels auch sagen können, ey, der ist nicht 100% fit, denn er war nicht 100% fit und hätte das Ganze ordentlich einfangen können. Hat man aber nicht gemacht und jetzt fühlt es sich so ein bisschen an wie, ja, der sollte vor kurzem noch verlängern, jetzt ist er gegen Mainz gar nicht im Kader. Und das hört man ja so, oh ja, die Spieler verlieren da so ein bisschen Interesse, er verliert so die Rückendeckung. Es ist halt ganz, ganz klar, bei der Eintracht wird diesen Sommer ein Umbruch anstehen. Moder Hut ist nicht verlängert worden oder ist schon bekannt, dass er nicht verlängert wird. Elias Skiri, gehe ich stark davon aus, dass er auf seiner Abschiedstournee ist bei der Eintracht. Und bei Mario Götze ist für mich eben auch nicht alles klar. Diese Verlängerung ist jetzt nicht unterschrieben. Ich bin mir nicht sicher, wie es da jetzt gerade weitergeht. Und wenn du jetzt mit solchen Jungs, auf die wirst du noch setzen müssen diese Saison. Das gibt der Kader nicht wirklich anders her. Und da brauchst du natürlich jetzt unglaubliches Fingerspitzengefühl, unglaubliches Feingefühl im Umgang mit diesen Jungs, um das irgendwie über die Zeit zu bringen. Und Markus Kröscher hat gesagt, wir bewerten, wie wir Fußball spielen, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt. Und das ist für mich dann halt schon der erste Satz in Richtung Trainer. Denn für mich war die Stabilisierung war gut. Da gebe ich ihm Schulnote 2 für das Spiel gegen Union, dann die Bayern, dann Gladbach, dann die Bayern, das war alles gut. Dann auch die Heimspiele gewonnen, alles in Ordnung. Es fehlt ganz klar der nächste Schritt und der muss jetzt kommen. Er muss jetzt kommen. Und wenn man darauf guckt und sagt, gegen Köln muss jetzt der nächste Schritt kommen, kann man es ihm negativ auslegen, dass er 8 Tage Sonderurlaub gibt und in der Zeit selbst dann für Liverpools Legendenmannschaft spielt. Da kann man halt einfach drauf gucken und sagen, das ist jetzt nicht so super gewesen. Klar ist aber auch, dieser Trainer ist natürlich ein Markus-Krösche-Trainer und der wird kein Interesse daran haben, ihn jetzt relativ schnell wieder loszuwerden. Aber es muss was passieren mit Ball. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, er hat schon Riera durchblicken lassen, dass er nicht zufrieden ist mit der Kaderqualität. Das ist dann am Ende des Tages Überbande, einfach eine Kritik an Markus Krösche. Das ist jetzt auch nicht super und er hat eben neben allem Sportlichen ist er halt dauerhaft konfrontativ, dauerhaft auffallend, jede PK eine Schlagzeile und dann musst du halt umso mehr liefern. Umso mehr ist der Fokus auf dir. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, würde ich sagen, wo ich mir jetzt noch nicht die ganz großen Sorgen mache, weil ich finde eben, er hat aus den ersten Wochen die richtigen Schüsse gezogen. Aber ja, Albert Riera muss sich jetzt in den nächsten Wochen beweisen. Denn nochmal, die Eintracht wird einen Umbruch machen müssen personell. Es führt kein Weg dran vorbei. Die Saison 25-26 ist Stand jetzt eine Enttäuschung. Champions League war Versagen. Wir haben versagt in der Champions League. Und auch der Bundesliga, diese Bundesliga-Saison passt nicht zum Selbstverständnis Eintracht Frankfurt der letzten Jahre. Das ist halt gewachsen. Und deshalb wird man sich am Ende der Saison hinsetzen und sagen, oder darüber reden müssen, wenn wir jetzt in den Umbruch gehen, machen wir das mit einem Trainer, von dem wir 100% überzeugt sind oder nicht? Ganz einfach. Und da ist keine Wertung von mir drin. Das ist einfach nur die Situation. Und für Riera wird es sehr wichtig sein, den 7. Platz zu sichern, hoffentlich darüber eine europäische Qualifikation einzutüten. Und dann wird man sich im Sommer zusammensetzen. Ich persönlich hoffe und glaube, dass Riera der richtige Mann sein kann. Er hat in Serie bei seinem zweiten Stop auch wirklich ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, bis das angefangen hat, wirklich zu funktionieren. Und ich glaube, dass es bei der Eintracht passieren kann. Aber es müssen jetzt in den nächsten Wochen Schritte gegangen werden. Denn ansonsten ist es halt unterm Strich nichts anderes als sehr viel Aussage, sehr, sehr viel laute Töne und heiße Luft und eine gute Defensive und sonst relativ wenig. Und das reicht nicht für eine Mannschaft, die aus der Champions League kommt und, machen wir uns nichts vor, perspektivisch da auch gerne wieder spielen würde. So, bevor wir zur nächsten Frage kommen, also nochmal die Erinnerung. Christopher Michel, der beste Journalist in Sachen Eintracht. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie ihn was frage, wenn ich irgendwo Input brauche, ist er da sofort dabei. Das weiß ich einfach sehr zu schätzen. Also da auf jeden Fall drauf sein. Jobbe, 1887. Hey Nico, wie bewertest du die Amtszeit von Igor Tudor bei den Spurs und ist Tottenham überhaupt noch ein Top-Club? Ja. Also, die Amtszeit von Igor Tudor ist nach 44 Tagen vorbei und sie wird im Gedächtnis bleiben, weil man natürlich kein Ligaspiel gewonnen hat. Die Spurs warten seit 13 Ligaspielen auf einen Sieg und stehen nicht auf dem direkten Abstiegsplatz. Muss ich mir mal vorstellen, was ist da los in dieser Liga? Und weil er hat Atletico besiegt. Das war der einzige Sieg, den sie eintüten konnten und ein Punktgewinn gegen Liverpool. Aber ja, die Trennung folgte jetzt nach der 0-3 Heimniederlage gegen Nottingham und das Ganze wohl einvernehmlich. Und da muss man auch mal an der Stelle sagen, das kann ich mir auch durchaus vorstellen, denn Igor Tudors Vater ist kürzlich verstorben und ja, also scheißegal, welchen Job du auf diesem Planeten machst, er ist scheißegal in der Sekunde, wo sowas passiert, sorry. Aber auf Sportliche, da war Igor Tudors Bilanz verheerend, so wie sie es so ein bisschen angebahnt hat auf seinen letzten Stationen. Er ist der schlechteste Spurs-Trainer laut Punkteschnitt seit 1987, das war Doug Livermore, also Lebermeer, um das mal auf Deutsch gesagt zu haben, warum auch nicht. Und nach der Niederlage gegen Newcastle am 26. Spieltag rutschten die Spurs auf Platz 16 ab. Damals noch 5 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Und jetzt ist es nur noch ein Punkt vor West Ham. Und Tudor konnte 0% überzeugen. Nicht sportlich, nicht menschlich. Sein Start war das 1-4 im Derby gegen London. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig und setzt dann früh ein negatives Zeichen. Und von Beginn an war natürlich die Verpflichtung von Tudor so ein bisschen risky. Denn für mich ist Tudor ein Seuchendoktor. Also einer mit so einer Maske. Der kommt die ganze Zeit zu Vereinen, die wirklich am Auseinanderfallen sind und macht da keinen guten Job. Aber kriegt er da Jobs bei Vereinen, die eigentlich in meinen Augen zu groß für seine sportliche Reputation sind. Aber ich bin auch ein bisschen ein Hater und ich sage euch auch warum. Nicht nur, weil es halt einfach sportlich scheiße war, sondern auch wegen Situationen wie dem Umgang mit Anton Kinski. Und ich weiß zum Beispiel, dass Niklas ja sagt, das war richtig und ich sehe es aber komplett andersrum. Ich sage, das war nicht richtig. Und ich sage, vor allem war es nicht richtig, diesen Jungen auszuwechseln und zu ignorieren, als er vom Feld geht. Überhaupt, Bruder, das Spiel ist dann gelaufen. Ihr habt doch eh keine Aktien, hier weiterzukommen. Gebt dem Mann die Chance, sich zu rehabilitieren. Und ja, das war einfach für mich zumindest so ein bisschen ein menschlicher Offenbarungseid. Klar ist auch, Igor Tudor hat hier eine Aufgabe übernommen, die von Anfang an sauschwierig war. Es lief ja einfach schon unter Thomas Frank nicht. Es gibt ganz klar Probleme in diesem Kader, der nicht gut zusammengestellt ist von, ich weiß nicht, wie der Jungs ausspricht, Johan Lange und Vinay, dessen Namen ich wirklich auf gar keinen Fall butchern will. Aber die haben halt den Kader zusammengestellt, aber die haben halt auch Igor Tudor angestellt. Weißt du, also das ist ja auch quasi deren Fehler. Also die haben einen schlechten Kader gestellt und dann einen schlechten Trainer geholt. Jetzt sieht es so aus, dass De Cherbi tatsächlich übernehmen wird. Das sorgt für so ein bisschen Missstimmungen bei den Tottenham-Fans wegen seiner Beziehung zu Mason Greenwood. Auch das in meinen Augen nachvollziehbar, aber das Tottenham es schaffen könnte, De Cherbi zu seiner zweiten England-Station nach Brighton zu holen, obwohl sie in der Situation sind, in der sie sind, sagt mir eins, dass die Spurs immer noch, um die Frage zu beantworten, eine Art Top-Club sind. Ja, also zumindest ist der Lack noch nicht 100% ab und zwei schlechte Saisons reichen nicht, um den Status 100% abzuerkennen. Aber Igor Tudor, um das dicht zu machen, ich glaube nicht, dass Igor Tudor nochmal einen vergleichbaren großen Job bekommt, bevor er sich irgendwo durch gute Arbeit rehabilitiert. Ich glaube, Igor Tudor hat gerade wirklich 4-5 Jahre Speckschwarte auf dem Ozean des Weltfußballs hinter sich, aber bin auch sehr kritisch. Und die Spurs, tja, sie sind noch ein Top-Club, aber sie sind hart am Ackern daran, es selbst abzuschaffen. Und jetzt machen wir die letzte Frage des Tages und die lautet: Hallo Nico, ich hoffe, es geht dir gut. Bitte mal ein persönliches Sympathie-Ranking für folgende 10 ehemalige Bundesligaspieler. Jetzt kommen die Spieler ungerankt. Achtung, es ist eine geile Liste. Von Dr. 95 Ole übrigens. Arthur Wichniarek, Roy Präger, Diego Klimovic, Jonathan Piotrowicz, Willi Sagnol, Christian Trash, Oliver Neuville, Martin Fenin, Milivoje Novakovic, Jan Schlautraff. Liebe Grüße aus Wuppertal. Überragende Liste. Der Mann hat 10 Namen aufgeschrieben und mir damit sein innerstes Fußballwesen nach außen gekehrt. Der hat sich selbst ausgestülpt, der gute Mann hier. Und mir gefällt, was ich sehe. Es ist wirklich eine geile Liste. Und ich habe die mit ein, zwei Kumpels geteilt und wir haben unsere Freundschaften beendet darüber. Weil hier gibt es keine richtige Antwort. Es gibt nur eine richtige Antwort. Und die ist: auf der 9 ist Oliver Neuville. Ich mochte Neuville irgendwie nie. Sorry, liebe Gladbacher und Leverkusener. Aber ich habe mir da nochmal angeschaut. Also der Gladbach-Stint hinten raus war ja wirklich brutal. Also nicht hinten raus, die letzten Saisons, sondern so diese Saison, als er so 32, 33, 34 war. Also 15 Tore etc. Auf der 8, Christian Trash. Irgendwie nie so richtig eine Verbindung zu ihm gehabt, muss ich sagen. Ich sehe ihn als Stuttgarter und dann Wolfsburger. Und dann als den Spieler, der bei FM 40 Jahre lang bei irgendeinem Amateurverein viel zu OP war, aber niemals zu mir wechseln wollte. Auf der 7, Jonathan Piotrowicz. Da haben wir uns digital fast geprügelt im Group-Chat, weil wir da einen scheinbar Piotrowicz-Ultra hatten. Alter. Ich mochte Piotrowicz nie so gerne. Auf der 6, Willi Sagnol, einfach nur wegen des langen Willi-Rufes der Bayern. Auf der 5, Jan Schlautraff. Jan Schlautraff war auf dem Weg dahin, hier die 1-2 festzumachen, aber es war dann insgesamt ein bisschen wenig. Auf der 5, Milivoje Novakovic. Einfach Bundesliga-Legende. Ist ja nur Sympathie, ne? Also, das will ich richtig verstehen. Auf der 4, König Arthur Wichniarek. Hertha Bielefeld, Hertha. Ich glaube, der Hertha-Stint war eine Katastrophe, ne? Dann zurück zu Bielefeld und dann konnte er doch noch Fußball spielen. Alle waren überrascht und das Leben war gut. Auf der 3, Roy Präger. Und ich hätte mich fast dazu hinreißen lassen, zu sagen, wenn Roy Präger noch bei Wolfsburg wäre, würde ich ihnen den Abstieg nicht wünschen. Dann habe ich nachgeschaut und er ist Jugendabteilungsleiter. Und deshalb sage ich das hiermit offiziell nicht. Aber Roy Präger mochte ich sehr und ich mochte auch Diego Klimovic sehr. Einfach ein 1,90 Meter argentinischer Stürmer mit Pferdeschwanz mit polnischem Namen. Und Sohn Matteo, ja auch bereits hat der Bundesliga gespielt, weiß ich nicht, war beim VfB unter Vertrag, ist glaube ich jetzt irgendwo im Ausland unterwegs, nicht in den Top 5 liegen, aber ich mochte Diego Klimovic gerne und auf der 1, das hat keinen überraschen, ist dann Martin Fenin, die Eintracht-Legende, viel Scheiß gebaut auch im Umfeld, aber wir mögen ihn einfach, er ist dem Verein immer treu geblieben, er ist auf Auswärtsfahrten dabei und ist einfach ein guter Typ und ihr seid alle gute Typen, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, macht's gut.